Hallo allerseits und Servus da draußen. Herzlich willkommen aus Wien, herzlich willkommen zu Meine Geschichte Österreichs, dem Podcast, in dem wir der Frage nachgehen, wie Österreich zu dem wurde, was es heute ist. Mittlerweile nähern wir uns also der Herrschaft Diokletians, dem großen Reformer des Römischen Reiches. Wenn ihr euch fragt, warum Rom, wenn es doch um Österreich geht? Na, weil römische Zustände auch hier vorherrschten, vor unserer Haustür. Ich würde euch also bitten, auch wenn das jetzt recht romlastig wird, für die nächsten beiden Folgen einfach unsere Provinzen mitzudenken. Das wird besonders hilfreich, wenn wir dann die Reformen des Diokletian diskutieren. Werfen wir also heute ein Auge darauf, was es eigentlich zu reformieren gab. Wie hat Rom eigentlich funktioniert? Oder eben auch nicht? Und wir versuchen, das in größere Zusammenhänge zu setzen. Ich werde den Anfang dieser Folge aber auch dazu nutzen, eine kleine Zusammenfassung zu liefern, zumindest soweit es für diese Folge wichtig ist, damit wir auch alle wissen, worüber wir reden. Wir werden jetzt also der Frage nachgehen, wie Landwirtschaft, Handwerk, Handel, also die drei Sektoren der Wirtschaft, vor allem Fernhandel, sich entwickelt haben. Habt ihr euch eigentlich schon einmal gefragt, wie es möglich war, dass aus losen, kleinen Stammeseinheiten riesige germanische Völker werden konnten? Wir werden herausfinden, was die Handelsbeziehungen zwischen Römern und Germanen damit zu tun haben. Eine weitere Frage wird sein, ob Rom tatsächlich eine Sklavengesellschaft war und welche Auswirkungen das auf die ökonomische Entwicklung hatte. Besonders spannend wird's, wenn dann Besteuerung und Inflation aus dem Ruder laufen. Und dann zum Drüberstreuen, die eine oder andere Epidemie, mit Vorliebe Pest genannt, dezimiert die Bevölkerung. Also, man braucht als Kaiser in Rom kein Genie zu sein, um irgendwie zu spüren, dass es sich um einen Cocktail handelt, bei dem man langfristig den Kürzeren zieht. Ich bin der Wolfgang, euer staatlich geprüfter Fremdenführer und Geschichte-Freak. Viel Spaß mit Folge 5, Diokletians Scherbenhaufen, die vielen Gesichter der Krise des 3. Jahrhunderts. Schön, dass ihr dabei seid. Was wir in den letzten Folgen wirklich im Detail behandelt haben, waren die Soldatenkaiser. Mit all ihren politischen Implikationen, mit den Konsequenzen für das Reich selbst und auch speziell für unsere Provinzen an der Donau. Die Militarisierung der Gesellschaft, die, so viel kann ich vorwegnehmen, unter Diokletian noch zunehmen wird. Die Vergrößerung der Garnisonen, naturgemäß nicht nur, aber vor allem an der Donau, nachdem diese während der Markomannenkriege zum kriegerischen Mittelpunkt wurde und zwischenzeitlich sogar das persische Reich als Hotspot abgelöst hat. Und das will was heißen. Das mehr als dürftige Sukzessionsverfahren wurde von Soldaten in die Hand genommen. Noch unter den sogenannten guten Kaisern, vom Jahr 96 mit Kaiser Nerva bis Marcus Aurelius, wurden die Nachfolger vom herrschenden Kaiser ausgesucht. Eine Methode. Unter den Severern herrschte wiederum eine dynastische Abfolge, die zweite gängige Methode im Imperium Romanum. Na, lang hat's nicht gehalten, wie wir gesehen haben. Der Begriff gute Kaiser geht im Übrigen auf Edward Gibbon zurück, dem Althistoriker des späten 18. Jahrhunderts. Er meinte etwa, dass das einzige Ziel des Regierens zu dieser Zeit dem Glück und dem Wohl der Menschen gegolten haben soll. Naja, das ist zumindest aus heutiger Sicht mehr als fragwürdig. Sklaven und Frauen zum Beispiel waren bei Glück und Wohl nicht so sehr im Fokus der Rechtsprechung. Gibbon rühmte das Römische Reich, und zwar nicht nur unter den guten Kaisern, sondern ganz generell, für seine Effizienz. Na, auch das kann man getrost ins Reich der Wunschträume verorten. Einfach aufgrund der schier unüberschaubaren Dimension des Reiches. Eine Größe, die zwar einerseits als Errungenschaft bewertet werden kann, andererseits natürlich auch zu massiven Problemen geführt hat. Wie um alles in der Welt soll man sowas effizient verwalten und regieren? Man denke nur an die Unmöglichkeit einigermaßen zeitnaher Kommunikation. Es dauerte Wochen, bis eine Depesche ihren Weg von Ost nach West fand, wenn sie ihn denn überhaupt fand. Immerhin aber sprach der Steuereintreiber in Pannonien genauso Latein wie der Landvermesser in Britannien. Und der Senator aus Hispanien sprach zusätzlich Griechisch, ebenso wie der Richter in Illyrien oder Armenien. Altgriechisch mit altägyptischem Akzent trifft auf Latein mit keltischem Idiom. Und die verstehen sich. Also wenn das nicht eine Errungenschaft ist. Das Reich war infolge der Ost-West-Ausdehnung und des zunehmenden externen Drucks auch, wir haben es gesehen, kaum mehr wirklich zu verteidigen. Das Resultat? Die Etablierung zweier Sonderreiche um das Jahr 260. Eines im Westen, das Gallien, Britannien, zeitweise Hispanien und Rätien umfasste. Eines im Osten, von Ägypten bis Zentralanatolien. Die Wiedervereinigung gelang erst 1,5 Jahrzehnte später unter Aurelian. Auch der Verlust von Territorien wie der Agri Decumantes oder Dakiens lassen sich darauf zurückführen. Das Ende der Expansion. Das führte zwar kurzfristig zu einer Konsolidierung, zu einem Wiedererstarken, aber es ergaben sich auch andere Probleme. Soldaten können nicht mehr plündern, müssen tatsächlich besoldet werden. Und woher kommt das Geld? Von Steuern natürlich. Sehr hohen Steuern, immer höheren Steuern. Diese aus dem Ufer laufende Fiskalpolitik trifft eine Wirtschaft, die ohnehin ein geringes Wachstum aufweist. Und das ist einen genaueren Blick wert. Weil denn doch ausnehmend überraschend. Wir haben immerhin den größten Binnenmarkt vor uns, vor der Etablierung der EU. Immerhin sprechen wir von bis zu 100 Millionen Einwohnern. Ein Markt, der alle Voraussetzungen bietet für eine florierende Wirtschaft. Und wir sprechen davon, dass das Imperium Romanum das gesamte Mittelmeer beherrschte. Kein späteres Reich konnte jemals mehr als 40% für sich in Anspruch nehmen. Die Pax Romana garantierte die sichere Überfuhr. Getragen von der römischen Mittelmeerflotte, die weniger eine Militär- als eine Polizeieinheit darstellt. Seit Pompeius, seit der zweiten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts also, war in Nordafrika, Sizilien und Sardinien die Piraterie kaum mehr ein Thema. Seit Octavian gegen Antonius die Schlacht von Actium 31 vor Christus bei den Ionischen Inseln gewonnen hatte und mit seiner Eroberung Ägyptens ein Jahr später war das Mittelmeer endgültig, das Mare Nostrum, unser Meer. Der Fernhandel blühte. Die Gleichförmigkeit der Ladungen vermittelt ein Bild von der Regelmäßigkeit des Schiffsverkehrs und der Spezialisierung, das heißt also auch der fortgeschrittenen Entwicklung. Etwa die Hälfte der Schiffe transportierte ein einziges Gut. Wein oder Öl oder Getreide. Getreide war das Hauptnahrungsmittel, vor allem Triticum durum, wer es wissen will, der Hartweizen aus Sizilien, Sardinien und der Provinz Afrika und aus Ägypten. Echte Kenner bevorzugten allerdings Siligo, einen feinen Weichweizen mit weicherem Kern. Brot allerdings sollte in erster Linie den Magen füllen, die Mägen der Massen. Rom benötigte im Jahr etwa 40 Millionen Scheffel Getreide. Das entspricht etwa 265.000 Tonnen aus 800 Schiffsladungen. 80.000 Tonnen reichten, um 200.000 männliche Bürger der Stadt ein Jahr lang mit Getreide zu versorgen. Kostenlos. Wohlgemerkt. Afrika sorgte für 8 Monate, Ägypten für 4. Und das alles galt nicht nur für Rom, sondern für alle Städte mit entsprechendem Statut. Bezahlt aus Steuern. Interessanterweise hat das Imperium Romanum nie eine staatliche Handelsflotte aufgebaut. Lieferungen erfolgten auf private Initiative. Dennoch stagnierte die Wirtschaft. Zwei maßgebliche Gründe gibt es dafür. Erstens, Handel war verpönt. Es wurden, zweitens, abgesehen von wenigen Ausnahmen, keine Investitionen getätigt, die auf Wachstum ausgerichtet waren. Händler wurden zwar reich, aber nicht reich genug, um Kapital langfristig zu binden. Es wurden Schiffsladungen finanziert, nicht Innovationen. Und sobald ein Händler reich genug war, kaufte er sich Land, zog sich auf seine Latifundien zurück, legte sich eine Bibliothek zu und philosophierte. Das Streben nach unendlichem Reichtum stand diametral dem idealen Lebensbild eines Römers gegenüber. Mehr als nötig war eben nicht nötig und wurde als antirömisch erkannt. Es entsprach schlicht und ergreifend nicht der Aurea Mediocritas, dem Verständnis, dass zwar jeder sein Auslangen finden soll, jeder seinem Stand entsprechend natürlich, alles, was darüber hinausging, aber wurde abgelehnt. Der gute alte Horaz sinngemäß: Wer die goldene Mitte liebt, lebt sicher, fern von Armut wie von gefährlichem Übermaß. Oder Cicero in De Officiis, wo er die Rangordnung der Berufe diskutiert. Er schreibt: Handel gilt, wenn er klein ist, als unerquicklich und niedrig. Ist er jedoch groß und umfangreich, bringt Waren von überall her und verteilt sie ehrlich an viele, dann ist er nicht besonders zu tadeln. Und wenn er schließlich, nachdem er genug Gewinn gebracht hat, sich vom Handel zurückzieht und in Landbesitz übergeht, kann er mit Recht gelobt werden. Handel dient also ausschließlich als Mittel zum Zweck. Und der ist Landbesitz. Ich greife ein bisschen aus in die Zukunft, ins Jahr 305. Dann nämlich wird Kaiser Diokletian in Pension gehen und ratet einmal, was er machen wird. Genau, er wird Bauer und baut Kohl an. Aurea Mediocritas. Weiter im Norden, rechts des Rheins und nördlich der Donau, gibt es aber Leute, die wenig von Horaz und Cicero halten. Die Germanen. Wirtschaftlich durchaus verständlich, die haben Aufholbedarf und sie holen auf. Es sind Kaufverträge erhalten und wir wissen von Handelsverträgen zwischen dem Römischen Reich und den sich formierenden germanischen Reichen. Also Reich, germanisch, hier noch strikt unter ganz großen und fetten Anführungszeichen. Aber der wirtschaftliche Fortschritt führt eben genau dazu. Die germanische Ordnung erfährt eine Um- und Neugestaltung. Germanische Führungsschichten können sich etablieren. Aber wie? Eine römische Legion besteht aus etwa 5000 Mann, benötigt täglich 7,5 Tonnen Getreide und 450 Kilo Viehfutter. Aufs Monat gerechnet ergibt das eine Gesamtlieferung im Umfang von 240 Tonnen. Eine Menge, die unmöglich mit Lieferungen aus dem Reich zu bewältigen war. Es ist also durchaus legitim anzunehmen, dass nicht-römische Lieferanten, lokale Anbieter also, diese Nachfrage zu stillen hatten. Erhalten gebliebene Kaufverträge bestätigen das. Für die Germanen waren die römischen Nachbarn allerdings nicht nur Kunden, sondern auch mit Sicherheit Quelle für Innovationen. Eindeutiges Indiz dafür war die Ausweitung der landwirtschaftlichen Anbauflächen und ganz offensichtlich die Effizienzerhöhung mit Hilfe technischer Errungenschaften wie dem Pflug. Zudem ist eine zunehmende Kombination aus Ackerbau und Viehzucht nachweisbar. Vor allem unter den Alamannen in der Agri Decumantes. Die unmittelbaren Nachbarn und Handelspartner der Provinz Rätien. und neue kleine Dörfer entstehen. Dörfer, von denen aus die Garnisonen beliefert werden könnten. Wie die neuere Forschung hervorhebt, haben Rhein und Donau, außer zu expliziten Kriegszeiten, mehr den Charakter von Kontaktzonen als von Demarkationslinien. Aber nicht nur Nahrungsmittel wurden nachgefragt, Dinge wie Gänsefedern für Kissen, Haarfärbemittel, Eisen, besonders beliebt Bernstein, und Arbeitskräfte, nicht zuletzt Sklaven. Die Errichtung eines Straßennetzes von der Nordsee bis zur Adria, zum Teil von Germanen, zum Teil von Römern errichtet, das dann später im 19. Jahrhundert mit dem Label Bernsteinstraße versehen werden wird, ist eindeutiges Indiz für die regen Handelsbeziehungen. Ende des 1. Jahrhunderts war der Handel über die Rhein-Donau-Grenze üblich. So sehr, dass römische Münzen, Denare, in den germanischen Gebieten als Zahlungsmittel im Umlauf waren. Münzen in ausreichender Menge führen zu primärer Kapitalakkumulation und zu Verteilungskämpfen, zu brutalen Verteilungskämpfen. Auch wenn Ökonomen der 1980er uns glauben machen wollten, dass der Reichtum Einzelner langfristig immer allen zugute kommt, die Germanen der ersten 4 Jahrhunderte haben das völlig anders erlebt. Lokale Herrscher kontrollierten die Handelswege, die Produktionsabläufe, den Sklavenhandel. Sie erhoben Zölle, ein weiterer Quell von Kapitalakkumulation. Lokale Herrscher hatten sich gegen andere zu verteidigen. Sie verwenden ihr Kapital für Aufrüstung. Kämpfe, kleinere Scharmützel, waren an der Tagesordnung. Germanen gegen Germanen. Sieger, Überlebende, übernahmen die Kontrolle über größere Gebiete. Noch mehr Kapital, noch mehr Macht. Wir erkennen also die Spirale. Am Ende dieser Entwicklung standen Könige. Kriegskönige mit ihrer Entourage, mit ihren Heeren. Und sie herrschten über die, die nichts hatten. Wenn Tacitus im 1. Jahrhundert und Ptolemäus im 2. noch von losen, zweckgebundenen Zusammenschlüssen kleiner militärischer Einheiten berichten, ist klar, dass 100 Jahre später sich das Bild beginnt zu wandeln. Wenn ursprünglich davon die Rede ist, dass sich kriegerische Zusammenschlüsse nach einer Schlacht relativ unabhängig davon, ob sie gewonnen oder verloren wurde, unmittelbar auflösten, schreibt Arminius im 4. Jahrhundert davon, dass die germanischen Anführer so viel Macht konzentriert hatten, dass diese Zusammenschlüsse auch die verheerendsten Niederlagen überlebten. Bisweilen überlebten sogar die Anführer selbst und blieben sogar an der Macht. Macht, die darauf begründet war, dass Geld in die Hand genommen wurde, dass die Soldaten bezahlt und Waffen gekauft wurden. Geld lukriert aus den Handelsbeziehungen mit Rom und vermehrt durch innergermanische Auseinandersetzungen. Aber die Spirale hört ja noch nicht auf, sich zu drehen. Noch behält Rom im Großen und Ganzen die militärische Oberhand. Die meisten Schlachten kann das Reich für sich entscheiden. Wir haben es 260 in Augsburg gesehen, wir werden es in Straßburg sehen, rund 100 Jahre später, und Rom war gnadenlos. Die besiegten Heerführer wurden gedemütigt, wir sehen auf Münzen und Mosaiken immer wieder, wie germanische Könige sich ausgestreckt auf dem Boden liegend erniedrigen müssen. Wir wissen es aus Berichten etwa über den alemannischen Unterkönig Zisais, der sich Konstantin II. Zu Füßen wirft und so seine Macht über seinen Stamm retten kann. Aber selbst damit ist noch nicht genug. Wir wissen von wirtschaftlichen Knebelverträgen, in denen römische Handelsprivilegien etabliert werden. Wir wissen von Reparationszahlungen. Aber wir wissen auch von römischen Subsidienzzahlungen an germanische Könige und Fürsten. Historiker haben lange Zeit diese Subsidienzzahlungen als Schwäche des Römischen Reichs interpretiert. Vielmehr aber waren sie dazu gedacht, Marionettenkönige an der Macht zu halten. Beeinflussbar, dirigierbar. keine Schwäche also, sondern eine Investition in die Zukunft. Brutale Machtpolitik, aggressive Diplomatie. Diese Zahlungen führen dazu, dass diese Könige noch reicher werden. Na, das war's aber noch nicht. Bei Arminius lesen wir, dass potenziell problematische Herrscherdynastien von jenseits der Donau zu Festgelagen eingeladen wurden, um sie bei dieser Gelegenheit einfach einmal schnell zu entführen oder, warum kompliziert, wenn es auch einfach geht, um die Ecke zu bringen. Zimperlich waren sie nie, die Römer. All diese Demütigungen stärken den Zusammenhang. Sie schaffen Identität. Sie schaffen das Gefühl, zusammenzugehören. Die Ethnogenese, also der Entstehungsprozess von Völkern, hat recht wenig mit Genen zu tun. Nicht einmal mit gemeinsamer geografischer Herkunft. Es sind die Handelsbeziehungen, die aggressive Diplomatie der Römer und die damit verbundene Schmach der sich gerade etablierenden Führungsschicht. Sie sind direkt und indirekt treibende Kraft bei der Formung germanischer Völker. Schlussendlich erfindet man dann einen gemeinsamen Ursprung, einen Entstehungsmythos, garantiert mit Göttern oder Seeungeheuern, und fertig sind sie, die Langobarden, die Goten und die Franken. So, den Handel haben wir jetzt wirklich intensiv beackert. Die Germanen haben wir zu Völkern gemacht. Die Römer haben immer noch keine Lust, großartige Investitionen zu tätigen, weder zur Intensivierung des Handels, des verpönten Handels, noch im zweiten Sektor, dem Handwerk. Der erste Sektor aber, der verdient einen genaueren Blick. Die Landwirtschaft. Das Klima am Mare Nostrum ist vorteilhaft. Das Anbaugebiet aber ist limitiert. Im Grunde sprechen wir von einem schmalen Küstenstreifen am Mittelmeer. Dahinter gibt es Berge. In Italien den Apennin, in Illyrien, also Kroatien, den Balkan. Die Küste ist fruchtbar. Aber bei weitem nicht fruchtbar genug, um die Nachfrage vor allem aus den Städten zu befriedigen. Also beginnt man die Hügel zu roden. Im Norden bei den Germanen ist der Kulturboden 50 bis 60 cm tief. Humus. Es fehlen die technischen Voraussetzungen, um das Wasser loszuwerden. Der Kulturboden am Mittelmeer ist dünn. Hier fehlt das Wasser. Und weil man dann die Hügel auch gerodet hat, rinnt das Wasser im Winter ungehindert ins Tal und schwemmt die übrig gebliebenen Böden weg und der Küstenstreifen versumpft. Die Malaria sagt Danke, der Kulturboden ist dahin. Und man kann kein Vieh halten, das auch den Boden hätte düngen können. Also keine Kühe, nur Schafe und Ziegen mit den winzigen Kugeln. Und selbst der Boden, der übrig bleibt, ist einfach von schlechter Qualität. Die Landwirtschaft, anstelle treibende Wirtschaftskraft zu sein, begeht Suizid mit Ansage. 10% der Bevölkerung des Römischen Reiches leben in Städten. Dort lebt auch das Handwerk, die Verwaltung, die Bildung. Es ist eine urbane Gesellschaft. Zu urban, sagen manche, denn die Städte bluten das Land aus. Dass das der Fall war, ist unbestritten unter Historikern. Das Ausmaß wird diskutiert. Das Spektrum der Annahmen reicht bis die Stadt als Parasit, als Totengräber der Landwirtschaft. Auf jeden Fall, 90% der Bevölkerung rackern auf den Feldern, in den Gärten, um 10% zu ernähren. Die Großgrundbesitzer leben in den Städten, dominieren die Städte politisch und sozial. Das Römische Reich wird gezielt, wo immer möglich, urbanisiert. Der Bau von Städten, von Verwaltungszentren, von Garnisonsstädten wird vorangetrieben. Die Großgrundbesitzer wollen die Städte, die Bürger wollen die Städte, sie bedeuten relative soziale Sicherheit, sie bedeuten militärischen Schutz, sie bedeuten Unterhaltung. Sobald ein Gebiet unter Kontrolle gebracht ist, werden Städte aus dem Boden gestampft. Meistens und wann immer es die Topografie erlaubt, nach demselben Schema, einem Idealplan, dem orthogonalen Schema. Man erreicht eine Stadt und weiß, wo das Forum ist. Der Markt, die Gerichte, die Verwaltungsgebäude, die Tempel, das Theater. Na, wer am Hauptbahnhof ankommt, weiß, wo der nächste McDonald's ist. Und die Städte halten Sklaven. Sklavenarbeit mag zwar für den einzelnen Großgrundbesitzer von Vorteil sein und für den Sklavenhändler, gesamtwirtschaftlich ist es allerdings eine Katastrophe. Da es sich nicht lohnt, Bürger oder Peregrini einzustellen, leben diese vom Staat. Niemand soll hungern. Jeder soll sein Auskommen haben. So die Maxime des Imperium Romanum. An sich ja keine schlechte Idee, allerdings nicht finanzierbar, zumal bei hoher Arbeitslosigkeit auch die nötige Steuerbasis nicht gegeben ist. Außerdem hemmt die Sklavenwirtschaft den wirtschaftlichen Fortschritt. Der Grund für Effizienzsteigerung und Innovation entfällt. Probleme, mit denen alle Gesellschaften konfrontiert waren, die Menschen versklavt haben. Wie sehr allerdings war Rom tatsächlich eine Sklavenwirtschaft? Wie sehr lässt sich das verallgemeinern? Na, Zensusdaten haben wir natürlich keine. Schätzungen sehr wohl, mit einer enormen Spannweite. Und wir haben ziemlich gesicherte Grunddaten. Erstens, urbane Zentren basierten wirtschaftlich in viel höherem Ausmaß auf Sklavenarbeit als ländliche Gebiete. Und zweitens, je wissenschaftlicher die Publikationen sind, desto geringer sind die Zahlen. Walter Scheidel, seines Zeichens Professor in Stanford, forscht seit den 1990ern und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Historiker heute davon Abstand nehmen, exakte Zahlen zu nennen. Heute wird in Spannbreiten diskutiert und Scheidel hat Methoden zur Berechnung dieser Spannbreiten entwickelt. Das Ergebnis, und das ist weitestgehend Konsens unter Historikern, es waren viele Sklaven, sehr viele. Für das gesamte Römische Reich spricht man von etwa 10-20% der Gesamtbevölkerung. Für gesamte Italien von 15-25% und für die Stadt Rom nimmt man sogar 20-35% an. Gegen Ende der Republik soll Rom etwa 1 Million Einwohner gehabt haben, mit mindestens 200.000 Sklaven. Weitere, wie oben erwähnt, 200.000 männliche Bürger, die von Getreidespenden abhängig waren. Von ähnlich hohen Prozentwerten ist für die anderen großen Städte Alexandria, Antiochia und Karthago auszugehen. Das ist gewaltig. Für die Sklaven selbst eine Katastrophe und makroökonomisch ein Sargnagel. Die ökonomischen Verwerfungen im Römischen Reich sind enorm. Dem Reich an sich scheinen sie irgendwie in die Wiege gelegt und sie konnten eigentlich lediglich während der aggressiven Expansionsphase kaschiert werden. Besonders mit der schon diskutierten Militarisierung, die ja durchaus ihre logischen Gründe hatte, wurde es immer schlimmer. Zwei Faktoren bringen das Fass schließlich zum Überlaufen. Inflation und Besteuerung. Hier ist exaktes Datenmaterial natürlich noch dürftiger, aber wir kennen ökonomische Prozesse und die historischen Konsequenzen, können also zumindest Rückschlüsse ziehen, die Zusammenhänge einigermaßen greifbar machen. Römische Münzen bestehen aus Silber und Bronze, basierend auf ihrem relativen Wert zu Gold. Einige der Einnahmen haben wir weiter oben kennengelernt. Reparationszahlungen etwa oder Plünderungen, die zentralisiert werden, das heißt dem Staatsbudget zugeführt werden. Das sind gigantische Einnahmen. Die Ausgaben waren gigantischer. Spiele zum Beispiel wurden selten vom Staat finanziert. Das übernahmen die Reichsten im Land. Tempel wurden privat errichtet und erhalten. Straßenfinanzierung, wenn sie dem Heer diente, übernahm der Staat. Handelsinfrastruktur eher private. Hauptausgaben waren Nahrungsspenden an das Volk und Aufwendungen für das Heer. 50% des Staatshaushaltes dürften für den Militärapparat aufgegangen sein. Konsequenterweise werden Bürger besteuert. Oder halt, erst wird die Steuerbasis erhöht. Peregrini, wir haben es gesehen, unter Caracalla, werden zu steuerzahlenden Bürgern. Natürlich reicht das nicht. Es werden die Steuern erhöht. Die Soldaten müssen ja schließlich bezahlt werden und weil diese Soldaten, ihr erinnert euch ja, unter den Soldatenkaisern jederzeit bereit sind, diese zu erschlagen, erhöhen die Kaiser die Zahlungen. Klarerweise haben die Kohle nicht. Na, was tun? Die erste Idee wären Staatsanleihen. Das heißt, man finanziert den nächsten Krieg auf Pump, zahlt die Anleihen zurück aus den Einnahmen nach dem Krieg. Antizipation zukünftiger Einnahmen finanziert gegenwärtige Vorhaben, besichert durch Besitzungen des Staates und Goldreserven. So wie heute. Ist zwar hochriskant, ein Krieg könnte ja verloren gehen. Auf der anderen Seite, im 3. Jahrhundert, die Römer verlieren keine Kriege im 3. Jahrhundert. Nachteil für die Römer des 3. Jahrhunderts? Schuldenfinanzierung gibt es noch nicht. Das ist eine Erfindung der italienischen Stadtstaaten im Hochmittelalter. Und das ist ein massiver Nachteil. Man kann nämlich nur das Geld ausgeben, das man tatsächlich physisch in Händen hält. Ab einer gewissen Größe eines Landes ist das schlicht und ergreifend undurchführbar. Also gibt es eine zweite Idee. Wir reduzieren ein bisschen den Silbergehalt der Münzen. Sagen aber, die Münze sei dennoch nicht weniger wert. Ein Blick auf die Entwicklung des Silbergehalts soll das Problem ein bisschen veranschaulichen. Unter Augustus betrug der Silbergehalt einer Münze 95%. Die Münzen hießen Denare. 95%, das schafft Vertrauen und das ist nötig, das ist das Wichtigste. Vertrauen. Im 3. Jahrhundert unter Severus streckt der Staat das Geld. Na, und wir haben gehört, warum. Das ist ein Problem, aber naja, die Menschen können noch damit leben. Noch ist das Vertrauen in den Staat und seine Münzen nicht völlig zerstört. Caracalla führt den Antoninian ein. Offiziell im Wert von 2 Denaren bei deutlich weniger Silbergehalt. Der liegt weit unter 50%. Unter Gallienus dann besteht eine Münze ausschließlich aus Kupfer. Erinnert ihr euch an Postumus, den Kaiser des gallischen Sonderreichs, Silbergehalt seiner Münzen 10-20%. Jetzt wird klar, warum Rätien sich durchaus zu Postumus hingezogen fühlte. 20% Silber im Vergleich schafft das Vertrauen. Was denkt sich der Staat eigentlich dabei? Naja, er setzt darauf, dass die Bürger ihm glauben. Der Staat sagt, hey, die Münze ist 10 Denare wert, die Menschen trauen dem Staat und das ist der systemimmanente Charakter des Geldes. Im Grunde ist Geld nichts weiter als eine Übereinkunft. Das Verständnis, dass alle daran festhalten, ein Stück Metall hätte einen gewissen Wert. Oder Papier. Wenn die Entwertung in kleinen Schritten passiert, sagen wir 2%, 4%, na, sogar 5% pro Jahr, passiert gar nichts. Wenn aber von einem Kaiser zum anderen das Silbergehalt um 50% und mehr sinkt, dann wird's haarig. Denn der Händler sagt dann irgendwann, hey, mir ist wurscht, was der Staat sagt, du kriegst nur 5 Äpfel, nicht 10. Oder du willst 10 Äpfel, zahl das Doppelte. Und dann setzt etwas ein, was nach dem englischen Finanzexperten des 16. Jahrhunderts benannt ist, Sir Thomas Gresham, Gresham's Law, und das lautet schlicht und ergreifend, schlechtes Geld verdrängt gutes Geld. Oder genauer, wenn 2 offizielle Geldsorten zum gleichen Nennwert im Umlauf, aber unterschiedlich wertvoll sind, und das kann sich auf den tatsächlichen Wert beziehen oder auf den gefühlten, dann wird das Bessere gehortet und das Schlechtere im Zahlungsverkehr verwendet. Na, so weit, so gut. Aber was passiert dann? Weil Geld dem Geldumlauf enthalten wird, sinkt die tatsächlich verwendete Geldmenge. Es kommt zum Münzmangel und der Staat überschwemmt den Markt mit noch mehr schlechtem Geld. Und jetzt haben wir alle Ingredienzien der geldpolitischen Giftküche zusammengemischt. Geringerer Silberanteil, erhöhte Geldmenge, Vertrauensverlust. Wenn ich keine konkreten Inflationsraten nenne, dann ist das natürlich der Tatsache geschuldet, dass es faktisch unmöglich ist, ohne ins Reich der Fantasien abzuschweifen. Aber papyrologische Zeitreihen und Untersuchungen zu Getreidepreisen in Kombination mit der Reduktion des Silbergehalts und der massiven Anhebung der Geldmenge könnten im dritten Jahrhundert auf Preissteigerungen im 2-, möglicherweise sogar dreistelligen Bereich pro Jahr hinweisen. Davon zumindest gehen manche Ökonomen und Historiker aus. Generell wird von massiver monetärer Destabilisierung geredet. Und wie reagiert der Staat? Er erhöht die Steuern. Wie reagieren die Soldaten? Sie fordern höhere Solde und die militärische Führung sieht sich mit einem massiven Rekrutierungsproblem konfrontiert. Ziemlich blöd, wenn die Germanen gerade dabei sind, sich zu formieren. Na und wie reagiert der Staat? Er erhöht die Steuern. Ein Teufelskreis, weil der Staat reagiert auf die immer selbe Weise, bis die Steuerlast sämtliche sozialen Schichten zu erdrücken droht. Und Rom bietet manchen Germanen Föderatenverträge an, bezahlt die Föderaten mit Landzuweisung und liefert Getreide dafür, dass diese Germanen in den Reihen des Reichs als Kanonenfutter fungieren. Wir haben das ja in What the Heck is That in der ersten Folge diskutiert. All das ruiniert die lokale Elite. Investitionen in die Infrastruktur bleiben aus, Tempel werden nicht mehr erhalten, die Bäder schließen, das Forum wird nicht bespielt, die Märkte bleiben leer, Geld wird nicht mehr akzeptiert, Menschen verlassen die Städte, die Produktivität erfährt einen massiven Rückgang, die Wirtschaft retardiert, verkommt kurzfristig wieder zur Naturalwirtschaft. Tauschgeschäfte sind zwar komplizierter, aber in dem Fall auch sicherer. Okay, und zum Drüberstreuen haben wir dann noch ein weiteres Problem. Eines allerdings, das Diokletian nicht denkt, in Angriff zu nehmen, denn dafür sind die Götter zuständig. Die Seuchen. Epidemien, die der Einfachheit halber und in Ermangelung besserer medizinischer Kenntnis alle gerne als Pest bezeichnet wurden. Mit der Antoninischen Pest der 160er und 70er Jahre haben wir uns ja beschäftigt. Ziemlich genau 70 Jahre später grassiert die Zyprianische Pest mit denselben Auswirkungen. Laut moderner Schätzung sollen innerhalb von 15 Jahren bis zu 10% der Bevölkerung daran gestorben sein, zwischen 7 und 10 Millionen Menschen. Das heißt, innerhalb von 100 Jahren verlieren bis zu 20 Millionen Menschen ihr Leben an Seuchen. Die Antoninische Pest, wir haben es gesehen, war mit ziemlicher Sicherheit die Pocken. Bei der Zyprianischen Pest herrscht immer noch keine Klarheit. Die Symptombeschreibung liefert Bischof Cyprian von Karthago, deshalb auch der Name Zyprianische Pest: Durchfall, Erbrechen, Fieber, Geschwülste im Rachen, Erblindung, Verlust von Gliedmassen, man kann es sich aussuchen. Die Liste der möglichen Krankheiten reicht von Masern über Influenza zu einem Ebola-ähnlichen Fieber. Ausgangspunkt war wohl irgendwo im Südosten des Reiches, aber auch das ist ungewiss. Cyprian schreibt, allerdings mit Deutungsabsicht, es handle sich um eine Probe für den Glauben. Eusebius schreibt, mehr Historiker, es gibt keinen Haushalt, wo nicht zumindest ein Bewohner betroffen ist. Übertrieben oder nicht? Eine Epidemie, dass das Reich ins Mark trifft. Und wir kennen es ja schon. Abgesehen vom Leid bricht die Steuerbasis weg. Und wie reagiert der Staat? Na, ich erspare euch den weiteren Sermon. Dazu kommt dann noch die Malaria als permanenter endemischer Begleiter, als demografischer Bremsklotz, der eine Gesellschaft trifft, die ohnehin Probleme hat, sich zu reproduzieren. Hohe Kindersterblichkeit, Kindbettfieber und niedrige Lebenserwartung tragen dazu bei. Kriege und Seuchen tun das ihre, mit dem Resultat, dass wir es mit einem massiven Bevölkerungsrückgang zu tun haben, der das gesamte Reich trifft. Selbst den Osten, der an sich medizinisch, technisch, wirtschaftlich mittlerweile weiterentwickelt ist als Rom, generell reicher ist. Dieses Ost-West-Gefälle nimmt faktisch die weitere Entwicklung vorweg. So, liebe Leute, das war jetzt eine echte Tour de Force durchs dritte Jahrhundert. Aber wir haben das Bild jetzt so einigermaßen komplettiert. Das Bild des Katastrophenjahrhunderts. Militarisierung, der unaufhaltsame Kreislauf der Steuererhöhung, der stagnierende Handel, der Selbstmord der Landwirtschaft, die Formatierung germanischer Völker, die galoppierende Inflation, Seuchen und Bevölkerungsrückgang, die marode Geldwirtschaft, Reruralisierung. Die Liste der Baustellen scheint einfach nicht enden zu wollen. Und es gleicht einem Wunder, dass das Römische Reich einen Weg aus diesem Teufelskreis gefunden hat. Für manche hat dieser Weg auch einen Namen. Diokletian. Der steht genau vor diesem desaströsen Scherbenhaufen, als er 284 von seinen Soldaten zum Kaiser ausgerufen wird. Leicht lässt sich erahnen, welche drei Ziele er mit seinen Reformen verfolgen wird. Die Sicherung der Nordgrenze, die Stabilisierung der Wirtschaft und die Lösung der Nachfolgefrage. Joi, könnte man meinen, wenn's weiter nichts ist. Diokletian aber war kein Revolutionär. Sein Ziel war es nicht, das Reich auf völlig neue Füße zu stellen, sondern das Alte wieder zu erstarken und das Alte wieder herzustellen. Nur halt noch besser. Wie er das gemacht hat und wie erfolgreich er damit war, nehmen wir das nächste Mal unter die Lupe. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß am Leben. Ihr hört meine Geschichte Österreichs, den Podcast, indem wir der Frage nachgehen, wie wurde Österreich? Ich bin der Wolfgang, euer Geschichte-Freak. Papa aus Wien, bleibt's gesund und seid's lieb zueinander.